Wir begrüßen alle Reisenden zur Folge 104 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 17. September von Felix Daum und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man mit freieren Mitteln reisen kann. Und zuerst mal möchte ich aber den Felix begrüßen, der auch gerade aus den Ferien zurückgekommen ist.
So ist es. Hallo Ralf.
Hallo Felix. Und ihr hört es, der Felix brummt nicht mehr. Felix, warum brummst du nicht mehr? Das war ja fast schon dein Markenzeichen.
Ja, leider. Also ich bin dahinter gekommen, ich darf absolut überhaupt keine Geräte im Strom stecken haben, keinen externen Monitor, gar nichts. Sobald irgendwo was in der Steckdose steckt, egal ob direkt am Schreibtisch oder rechts daneben, es brummt. Genau, und so funktioniert es ganz gut. Jetzt überlege ich, ob ich doch nochmal ein anderes Mikrofon ausprobiere, was vielleicht nicht so empfindlich ist. Aber so geht es jetzt erstmal hoffentlich.
Ja, ist doch super. Also falls uns Elektrotechnikerinnen zuhören, vielleicht könnt ihr das erklären, warum der ganz normale Stromanschluss in einem Zimmer so einen Brummen einschleusen kann ins Mikrofon. Aber eben, du bist auch aus den Ferien zurückgekommen. Wo warst du?
Genau, ich war in Frankreich, im Elsass und genauer in den Vogesen in der Nähe von Münster, unterhalb von Colmar. Da kommt auch der berühmte Münsterkäse her.
Ah, ja, jetzt weiß ich. Ich war vorletztes Jahr mit meinen Jungs mit dem Hausboot in der Gegend unterwegs. Und da haben wir diesen leckeren Münsterkäse gegessen. Ja.
Genau, ja. Den habe ich auch getestet. War ich sogar in einem Musée du Fromage, wo erklärt worden ist, wie der Münsterkäse hergestellt wird.
Ja, ich war ja auch in Ferien, also Ferien, ich war auch wieder mit meinen Jungs, mit denen ich jedes Jahr unterwegs bin, diesmal nicht auf Hausboot-Tour, sondern auf einem Städtetrip in Barcelona für 5 Tage. Und da ist auch das Thema für diese Folge entstanden, freier Reisen, weil ja, da gab es halt die Notwendigkeit, das Smartphone mit möglichst freien Anwendungen für Reisezwecke zu benutzen. Und da reden wir auch heute drüber. Aber bevor wir mit dem Thema anfangen, habe ich noch eine Hausmitteilung. Ihr wisst ja, dass wir seit ein paar Monaten haben wir 2 Kolumnen bei GNU/Linux.ch. Da ist einmal Ück mit ihrer Fediverse-Kolumne. Und dann gibt es die Schulkolumne, die bisher von Roland, Stefan und Markus bestritten wurde. Alle 3 Lehrer. Und der Markus hat jetzt aus Gründen keine Zeit mehr, damit zu schreiben. Und der Roland und der Stefan, die würden sich freuen, wenn noch jemand dazu käme, so aus dem erweiterten Bildungssektor, also Lehrerin, Lehrer oder sonst wie irgendwie verbandelt mit Bildungseinrichtungen, um diese Kolumne zu unterstützen. Und ich würde sagen, das ist sehr lukrativ, weil wenn ihr dieser Kolumne folgt, seht ihr, dass es da auch immer recht viele Kommentare dazu gibt. Das sind fast nur positive Kommentare, stößt auf ein gutes Echo bei uns in der Community. Und deshalb, also wenn ihr da Lust habt, mal was mitzuschreiben, das ist nicht regelmäßig, ab und zu mal, falls ihr ein interessantes Thema habt, dann schreibt uns doch einfach auf unsere E-Mail-Adresse kontakt@gnulinux.ch und dann stellen wir den Kontakt zum Roland und zum Stefan her. Und ihr werdet dann auch eingewiesen, wie das bei uns so läuft. Ihr wisst ja, wir sind eine ganz freundliche Community und das macht Spaß, bei sowas mitzumachen. Ja, das waren auch schon die Hausmitteilungen. Kommen wir zum Thema, freier Reisen.
Ich habe ja am Anfang gedacht, Ralf, als ich das Thema gelesen habe, da ist doch jetzt gerade die Diskussion in der Politik oder wird ja jetzt umgesetzt nach der Messeattacke da in Solingen mit der Gesichtserkennung. Und da habe ich gedacht, oh, freier Reisen, wenn wir jetzt überall in Bahnhöfen und Flughäfen herumlaufen, werden unsere Gesichter gescannt. Dann habe ich gedacht, eigentlich wäre das auch noch ein Punkt, den man vielleicht irgendwie ansprechen könnte. Aber A, kann man dagegen kaum was tun und B, ist es so umfangreich, das passt heute zumindest nicht rein.
Don't get me started. Ich habe gerade im Mastodon, ich folge da der deutschen Bundesregierung, habe ich noch da die Meldung gelesen, ja, dass sie da jetzt im Rahmen ihres Sicherheitspaketes die Grenzen dicht machen und hier die Videoüberwachung, biometrische Überwachung einführen wollen. Meine Güte. Also ich hatte schon die Finger auf der Tastatur, um mich an den ausschließlich negativen Kommentaren dazu zu beteiligen. Aber ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, wenn es in Social Media um so politische Themen geht. Aber ja, furchtbar. Ja. Mhm. Aber bei uns geht es eigentlich um ein positives Thema, nämlich wie kann man freie Software auf Reisen einsetzen. Und ja, wir haben versucht, das so ein bisschen zu strukturieren. Ihr seht das dann in den Shownotes, so wie plant man das, was für Vorbereitungen kann man treffen, wie ist es bei Buchungen von der Reise, Wetter, Karten, Navigation, was kann man vor Ort machen. Das sind so die Kapitel, die wir für euch vorbereitet haben. Und wir fangen mal an mit der Planung. Und ich habe da halt im Internet mal so ein bisschen gesucht. Ah, übrigens, Felix, ich habe ja jetzt beim Podcast Binärgewitter, ist glaube ich der älteste deutsche Podcast überhaupt, also die hießen mal Radio Tux oder so, da gab es den Begriff Podcast noch gar nicht. Und in der letzten Folge habe ich ja gelernt, dass man eine Internetsuche nicht mehr als Googlen beschreibt.
Aha.
Also die junge Generation verwendet immer weniger den Begriff googeln, sondern mehr so Begriffe wie suchen und finden.
Ah, okay.
Finde ich sehr sympathisch.
Ich auch. Ich habe es noch so ein bisschen drin, aber ich versuche es immer zu vermeiden, weil ich nutze auch Google eigentlich gar nicht mehr zum Suchen oder nur noch ab und zu selten über Startpage, aber ansonsten DuckDuckGo und dann versuche ich das Wort googeln zu vermeiden.
Ja, ist bei mir genauso. Und ich glaube, Leo hatte heute auch auf Masto nochmal gefragt, ist es bei euch auch so, dass die Suchergebnisse bei Google immer schlechter werden? Ich kann es nicht beantworten, weil ich Google seit Ewigkeiten nicht benutze.
Kann ich auch nichts zu sagen, ja.
Ja gut, also Planung der freien Ferien. Was ist uns dazu eingefallen? Also wenn man mal so sucht oder findet im Internet, dann gibt es so Packhilfe-Apps. Eine proprietäre Variante davon nennt sich Packpoint. Da kann man halt so aufschreiben, wieder in verschiedenen Kategorien, ja, was für Kleider nimmt man mit, was braucht man an Papieren, an Geld und sonstigen Sachen. Und ich muss sagen, also solche Apps finde ich jetzt völlig überflüssig. Also was ich seit vielen Jahren mache, ich habe einfach eine ganz normale Textdatei bei mir auf der Nextcloud liegen und damit halt im Zugriff von allen meinen anderen Geräten. Und da habe ich irgendwann halt mal begonnen aufzuschreiben, so in Checklistenart, was möchte ich denn auf eine Reise mitnehmen? Und so eine Liste, die ändert sich halt im Laufe der Zeit. Also da fallen Dinge weg, zum Beispiel Spiegelreflexkamera oder Reisechecks. Die sind dann irgendwann mal rausgeflogen aus der Liste, aber es kommen halt auch immer wieder andere neue Begriffe hinzu. Und wenn immer ich so vor einer Reise stehe, dann mache ich mir diese simple Textdatei auf und scrolle da durch und gucke, ob ich meinen Autan dabei habe und Geld und Papiere und Reiseführer und was man halt sonst noch so braucht, oder? Lange Hose, kurze Hose, Sonnenbrille und so weiter. Und das ist halt völlig simpel. Und ich finde, da ist es eigentlich übertrieben, da eine eigene App für zu haben. Wie machst du das so? Checkliste vor einer Reise? Hast du da was?
Habe ich. Und ich muss deswegen auch ein bisschen lachen, weil, es ist heutzutage logisch, es gibt für alles irgendwie eine App. Aber ich wäre nie im Leben wahrscheinlich auf die Idee gekommen, nach einer Packhilfe-App zu suchen, sondern ich mache so wie du. Ich habe über die Notes von Nextcloud, beziehungsweise ich nutze momentan ein bisschen mehr wieder Chaplin Notes, aber es ist ja im Endeffekt auch eine Markdown-Datei, habe ich eine Checkliste und die kann ich abhaken und verändert die auch immer wieder, so wie du es gesagt hast, wenn was Neues dazukommt oder was wegfällt, dann ändert man das eben ab. Und da stehen auch manchmal Sachen drauf, die brauche ich gar nicht für jede Reise, aber ich habe es halt draufstehen als Erinnerung und dann kann ich drüber nachdenken, brauche ich das für diese Reise oder brauche ich es nicht?
Ja, ist bei mir genauso. Also da stehen halt Dinge drin und wenn du jetzt im Winter verreist oder im Sommer verreist, dann sind halt andere Punkte relevant, aber dann scrollst du drüber und dann siehst du immer mal wieder, ah, das habe ich vergessen, das muss ich noch einpacken. Also das ist völlig easy. Also ich habe da bei mir so Kategorien Papiere und Geld, Geräte, also so Ladegeräten, so Kleider, Utensilien, Pflege. Also es ist einfach so eine zweidimensionale hierarchische Liste.
Ja, und schaut bei mir so ähnlich aus. Ja,
ja. Ja, also da wäre unser Tipp, dafür braucht man keine App, sondern einfach eine freie Textdatei.
So ist es, ja.
Ja, und dann habe ich noch gefunden sowas wie eine Covid-App, CovPass, also wo man ein Covid-Zertifikat hinterlegen kann. Das ist ja, CovPass ist eine freie App, um jetzt bei der Einreise, falls es nötig ist, einen Impfnachweis zu erbringen. Ich denke, das Thema hat sich zum Glück weitestgehend erledigt. Ne? Ich weiß nicht,
ja, ob... Ich war etwas überrascht, dass du die aufführst, weil also ich habe jetzt schon seit mindestens einem Jahr oder wahrscheinlich seit zweien gar nicht, also ist mir nicht bekannt, dass man die noch irgendwo brauchen würde. Hm. Also ich habe es inzwischen auch gar nicht mehr.
Ich auch nicht. Ja, aber ich sag mal, die nächste Pandemie kommt irgendwann mal und dann wird das vielleicht wieder ein Thema. War ja auch so eine mustergültige App, glaube ich, die dann wirklich sehr viel reviewed wurde, freie Software war, auf so einer EU-Ebene entwickelt wurde. Ja, braucht man zum Glück im Moment nicht mehr, aber könnte ja mal wieder sein, dass man irgendeinen Nachweis erbringen muss, wenn man einreist. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob es das von, es gibt es vermutlich in vielen Ländern, aber vom Deutschen Auswärtigen Amt gibt es eine App, die heißt Sicher Reisen. Und da drin gibt es auch wieder so eine Checkliste für die Reisevorbereitung, die wir gerade schon erwähnt haben. Da drin findet man auch die Adressen der deutschen Auslandsvertretungen. Ja, außerdem gibt es halt Hinweise für das Verhalten in Notfällen und wie man sich generell offiziell in dem Land verhält. Aktualisierte Reise- und Sicherheitshinweisungen hat das Auswärtige Amt dafür eigentlich jedes Reiseland zusammengetragen. Und ja, also das ist sicher eine sinnvolle Anwendung. Man kann natürlich auch sagen, ja, dafür brauche ich auch wieder keine App, sondern wenn ich diese Information benötige, dann schaue ich halt einfach auf die entsprechende Website der Behörde, ne, also beim Auswärtigen Amt oder bei den entsprechenden Auslandsministerien der Länder, in die man da einreist. Guckst du auf sowas, wenn du mal wieder in Hochrisikoländer einreist, Felix?
Ja, jetzt bin ich schon länger nicht mehr so richtig weit, weit weg gewesen. Also ich glaube, das war auch alles noch vor Corona. Ja, also die letzten Reisen, die ich gemacht habe, das ging halt so nach Kroatien oder Österreich, jetzt eben Frankreich. Also da gucke ich ehrlich gesagt dann nicht nach. Aber es ist sicherlich sinnvoll, wenn man irgendwo nach Südamerika, Mittelamerika fliegt oder Bali, Thailand ist ja in Mode. Dann macht es sicherlich Sinn, da mal nachzuschauen, ja. Mhm.
Genau. Ja, also das ist so, was uns zur Planung eingefallen ist. Dann Vorbereitung, so Foren, Blogs, Infoangebote. Und wie gesagt, ich war ja in Barcelona. Man könnte auch andere vom Tourismus überlaufene Lokationen hier anführen, wie zum Beispiel Venedig. Ja, und da macht es halt schon Sinn, so ein bisschen zu gucken, wo kann man denn hingehen? Und meine Empfehlung wäre da halt nicht die ausgetretenen Pfade von TripAdvisor und Co. zu beschreiten, sondern vielleicht mal ein bisschen auf private Blogs zu suchen. Also das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung zur Barcelona-Reise gemacht. Ich habe dann einfach nach Barcelona-Blog gesucht im Internet. Und da findet man halt viele private Blogs, die dann so speziellere Empfehlungen haben. Also wo geht man hin, wenn man jetzt nicht an die völlig überlaufenden Plätze gehen will. Also hier in Barcelona war das halt der Park Güell oder die Gaudi-Kirche, Sagrada Familia, wo dann sich wirklich tausende Leute in riesigen Schlangen tummeln und wo man 3 Monate einen Eintrittsplatz Platz buchen muss, um da überhaupt reinzukommen. Das haben wir uns dann nur so von außen angeguckt und haben uns dann halt auf der Grundlage dieser privaten Blogs so Alternativen überlegt, die auch sehr schön sind, die nicht so überlaufen sind. Und wenn man jetzt so nach Geheimtipps sucht, dann ist halt TripAdvisor und Co. nicht die erste Wahl, weil wenn da etwas erscheint, ist es sicher kein Geheimtipp mehr.
Das ist richtig, ja. Also muss auch ehrlich sagen, ich habe TripAdvisor noch, also zum Beispiel TripAdvisor jetzt, noch nie so richtig viel genutzt. Also wenn man dann mal irgendwas gefunden hat, guckt man vielleicht mal so ein bisschen nach, um doch zu wissen. Aber naja, ich genieße das immer mit Vorsicht. Ich muss auch ehrlich sagen, also entweder nehme ich mir die Tipps aus dem Reiseführer raus, so, also ich bin da noch, ich habe es unten geschrieben, wir kommen da noch zu, ein bisschen altmodisch auch unterwegs vor Ort. Oder ich gucke halt in der Gegend, was gibt's denn ja, für Restaurants und was macht einen guten Eindruck auf mich und probiere es dann aus. Also, ja.
Ja. Nächstes Kapitel wäre die Buchung. Also, wie kommt man überhaupt dahin? Ja, und da ist man so im freien Umfeld, gibt es da jetzt nicht so viel. Also, ich sag mal, wenn man mit der Bahn reisen will oder fliegt oder eine Unterkunft sucht. Also, bei der Bahn ist man dann ja in der Regel auf das, wie sage ich das jetzt, monopolistische Angebot der
jeweiligen Landes, genau.
Genau, der nationalen Bahnanbieter angewiesen. Bei den Flügen genauso. Gut, da gibt es halt so Aggregatoren. Wie heißen die denn? Billigflieger.de oder, ach, ich weiß nicht, also ihr wisst das, ne? Es gibt viel. Man kann natürlich auch auf die Seiten der etablierten Fluggesellschaften gehen. Ich glaube, da gibt es jetzt im freien Bereich kaum etwas. Öffis, da kommen wir nachher noch drüber, ist aber ein etwas anderes Thema. Falls man mit dem Fahrrad verreisen möchte, da gibt es natürlich spezialisierte, auf der OpenStreetMap basierte Apps, wie zum Beispiel VeloMap. Oder es gibt auch die Open Mountain Bike Map, Open MTB Map heißt die. Und ja, wer sowieso schon eine OSM-App auf seinem Handy hat, der kann sich da auch diese speziellen Velo-Apps sparen, denke ich, und einfach den Fahrradlayer einschalten auf der App. Wie machst du das? Wo buchst du, Felix?
Ja, wo buche ich? Also der Gute, wie du schon sagst, man hat ja nicht viele Möglichkeiten zu buchen. Ja, also entweder bei der Unterkunft direkt, das bevorzuge ich in der Regel, oder wenn dann doch mal übers Reisebüro. Naja, oder man sucht sich halt im Internet was. Ich muss noch mal suchen, das hatte ich eigentlich, als ich die Shownotes bearbeitet habe, habe ich kurz dran gedacht, da war der Gedanke wieder weg. Ich hatte mal im ZDF, da gibt es so eine Serie, so eine Doku oder Reportageserie, die heißt Plan B, da geht es auch immer so um nachhaltige Themen und da ging es auch nachhaltig reisen und da gab es einen jungen Mann, der hatte ein Unternehmen gegründet, der günstig Bahnfahrkarten quasi zusammengestellt hat, auch über Ländergrenzen hinweg, aber das letzte Mal, als ich geschaut habe und da war die Serie, diese Sendung schon eine ganze Weile rum, da gab es dieses Unternehmen immer noch nicht fertig, die Webseite wohl, aber irgendwie startete das noch nicht so ganz richtig. Wenn ich es finde, kann ich es ja auch nochmal verlinken, das fand ich, klang eigentlich ganz gut, dass man dann nicht nur auf die Deutsche Bahn angewiesen ist oder dass man dann nicht vielleicht kompliziert bei 5 Unternehmen suchen muss, wenn man über Ländergrenzen hinweg reist mit der Bahn, aber ja, ansonsten, Ralf, hast du schon mal die Velomap oder so ausprobiert? Also kann man damit jetzt im Endeffekt nur selber Routen planen oder und man hat sich halt Fahrradwege anzeigen lassen oder können die mehr, weißt du das?
Ich benutze eigentlich immer OSM End und keine speziellen Applikationen für Velo, weil ja, ich meine, ich fahre zwar viel Fahrrad, aber jetzt nicht auf so einem Reiseniveau, ne? Also ich hätte jetzt auch sagen können, okay, von Zürich in die Vogesen kann man auch eine schöne Fahrradtour machen in ein paar Tagen. ich weiß nicht, also vielleicht hätte ich dann sowas wie velomap.org da mal verwendet. Aber ich bin eigentlich mit dem Angebot, was ich bei OSM End habe, sehr zufrieden. Da hätte ich halt da den Fahrradlayer eingeschaltet und hätte mir da eine schöne Route generieren. Eine schöne Route routen lassen. So. Mhm.
Also ich nehme das mal als Artikelidee auf, weil ich nutze auch OSM-End, aber auch nicht so eher fürs Wandern und noch nicht so fürs Fahrradfahren. Aber das wäre ja mal was, so ein bisschen sich das im Vergleich anzuschauen.
Ja, nee, ist sicher eine gute Idee. Gerne Artikel dazu. Ob man für die Planung von Velorouten eine spezialisierte Fahrrad-App auf OSM-Basis vermutlich braucht oder ob man dann auch mit dem Schweizer Taschenmesser OSM-End genauso gut zurechtkommt. Hm. Ja, Unterkünfte, also wenn ich so meinen Töchtern zuhöre, die verwenden halt meistens Airbnb, um sich irgendeine Unterkunft zu suchen. Also ich bin ja schon ein alter weißer Mann und nehme deshalb meistens Booking.com.
Mhm. Ja.
Ja, also gut.
Habe ich jetzt zuletzt auch gemacht. Also Airbnb habe ich noch nie genutzt.
Ja. Also wenn ihr da freiere Angebote kennt, lasst es uns wissen in den Shownotes. Würde mich wirklich sehr interessieren. Was ich auch gemacht habe im Vorfeld zu der Folge, ich habe Ück gefragt, was es denn zum Thema freier Reisen im Fediverse gibt. Und Ück hat sich da Mühe gemacht, vielen Dank Ück, und hat da rumgesucht, ob es irgendwas gibt. Aber sie kam dann auch zurück und meinte, ja, sorry, jetzt habe ich da geguckt und ich finde aber nichts. Beziehungsweise sie hat geschrieben, es gibt schon Sachen, die so in Vorbereitung sind, aber die sind alle noch nicht so gefüllt und gut genug, dass man die dann auch wirklich gut einsetzen kann. Aber ist natürlich eine interessante Idee, das Thema Reisen und Fediverse da auch Angebote aufzubauen.
Mhm. Da fällt mir gerade ein, aber ich komme auf den Namen nicht. Ich suche nochmal. Es gibt sowas Ähnliches wie Airbnb, aber natürlich nicht ganz so umfangreich, aber auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das ist dann tolle Unterkünfte in interessanten Gegenden, aber immer verknüpft mit dem Projekt, das das entweder betreibt oder das man sich dann auch vor Ort anschauen kann. Also da gibt es tatsächlich auch Alternativen zu Airbnb, aber jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Wenn ich es finde, verlinke ich es auch noch in den Shownotes.
Ja. Und auch nochmal der Aufruf an die Hörerschaft, also euch fällt da bestimmt noch was ein und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da freie Lösungen noch in die Kommentare schreibt. Ja, dann sind wir beim Thema Wetter. Wetter interessiert ja alle und ich denke, dass es keine wirklich guten freien Wetter-Apps gibt. Und der Grund dafür ist, dass fast alle ihre Daten von openweathermap.com beziehen. Und dieser Dienst hat zwar das Wort Open im Namen, es handelt sich aber um eine kommerzielle Firma, die so ein bisschen Freewashing betreibt. Und ich habe selber ja so eine App auf meinem, oder sagen wir mal so, ich habe zwei Wetter-Apps auf meinem Handy. Die eine ist die offizielle von der Schweiz, also vom Meteorologischen Institut der Schweiz. Die haben halt eine schöne App mit ziemlich genauen Angaben. Da kannst du aber nichts außerhalb der Schweiz eingeben. Und wenn ich dann im Ausland bin, dann habe ich halt noch eine andere freie App. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißt. Es ist halt mit den App-Namen immer ein bisschen blöd. Die heißt Wetter. Ja, super, ne? Die heißt Wetter. Und die bezieht ihre Daten aber auch von openweathermap.com. Wie gesagt, kommerzielle Firma. Und die Wetterdaten finde ich nicht gut, die da durchgegeben werden. Was man alternativ machen kann, so wie ich das in der Schweiz mache, man kann die Webseiten der nationalen Wetterdienste verwenden. Da hat man in der Regel eine sehr gute Vorhersagequalität der Wetterinformationen. Und was ich für euch zusammengestellt habe, ist eine Liste der offiziellen Wetterdienste, also die Wikipedia kennt eine Liste der nationalen und internationalen meteorologischen Dienste. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Nicaragua wollt oder nach Südkorea, könnt ihr da gucken unter diesem Wikipedia-Link in den Shownotes und findet da halt den Link zur offiziellen Wetter-Webseite des Landes. Ja. Wie verhinderst du den Regen, Felix?
Ja, also vielleicht kann ich dir sogar dann, also gut, ist ne, für dich nicht interessant in der Schweiz, aber ich kann dir da vielleicht sogar was Neues erzählen. Also ich nutze vor allem, nutze ich vom Deutschen Wetterdienst die Warnwetter-App. Das ist für mich, also wenn es vor allem um die Voraussagen geht, eigentlich sehr gute, zuverlässige Information. Klar, die ist jetzt 14 Tage vorher auch nicht top, aber gerade wenn man ein, zwei Tage vorher schaut oder Stunden vorher, ist die sehr gut. Die ist auch trackerfrei, also die kann man bedenkenlos laut mobilsicher.de verwenden. Die haben das mal untersucht. Kann man sich runterladen, entweder direkt auf der Webseite vom Deutschen Wetterdienst oder natürlich über die entsprechenden App Stores. Die kostenfreie Version ist ja eingeschränkt. Ich glaube, da kann man, soweit ich das rausgelesen habe, tatsächlich nur die Warnwetterfunktion nutzen, also so Unwetterwarnung und so. Wenn man dann 2,49 € zahlt oder wenn man Angehöriger einer Katastrophenschutzorganisation der Feuerwehr ist, dann kriegt man die auch, die Vollversion auch so umsonst. Und dann hat man also auch eine Wettervorhersage für 7 Tage und Regenradar und was ganz viele andere Funktionen. Und in dem Zusammenhang bin ich dann auch über die App gestoßen, die gibt es im F-Droid, Kleine Wettervorschau Deutschland heißt die. Die bezieht ihre Daten nämlich nicht von, wie hieß das jetzt, Ralf, Open Weather oder was?
Openweathermap.com.
Open Weather, genau. Sondern die bezieht ihre, also die Daten oder die Wettervorsagen basieren auf den Daten vom Deutschen Wetterdienst und die sagt anscheinend das Wetter für 10 Tage voraus. Also immerhin, weiß nicht, wie gut das dann funktioniert. Ich habe es mir dann gestern mal runtergeladen und gestern war noch das letzte Update vom Juni und siehe da, heute gab es ein neues. Also ich persönlich finde, die Darstellung ist jetzt nicht so schön wie in der Warnwetter-App vom Deutschen Wetterdienst. Aber wer halt quasi hundertprozentig eine freie App haben möchte, kann die kleine Wettervorschau Deutschland App aus dem F-Droid Store runterladen und hat dann Daten vom Deutschen Wetterdienst, die er sich darin angucken kann, auch mit dem Regenradar, das aber eben auch nicht ganz so detailliert den Verlauf anzeigt wie jetzt das Original.
Ja, also ich denke mal, der Hinweis auf die offiziellen nationalen Wetterdienste ist, denke ich mal, ganz gut. Meine Erfahrung ist, dass die Wetterdaten immer besser sind als von solchen Anbietern, die versuchen, die ganze Welt abzudecken, wie eben Open Weather Map, die nicht open sind. Und du hast erwähnt, also für 2,49 € kann man da alle Funktionen nutzen. Und da möchte ich mal so eine Klammer aufmachen. Bezahlen für freie Apps. Also ich finde ja, man sollte für freie Apps zahlen, wenn das möglich ist. Also da kommen wir ja gleich vielleicht bei OSM-End noch drauf. Die kann man zwar auch kostenlos bei F-Droid beziehen. Ich glaube, wenn man die aus dem Google, wie heißt das, Google Store, Play Store
Play Store, Googles Play Store, ja.
bezieht, da zahlt man irgendwie ein paar Euro dafür. Aber ich finde das eigentlich gut. Also wenn man wirklich eine tolle App hat und die frei ist, wenn man halt den Entwicklern da ein paar Euro in den Hut wirft, also spontan fallen mir halt ein, hier diese App, diese deutsche Wetter-App, die du erwähnt hast, oder hier der Messenger Threema. Die wollen, glaube ich, auch ein paar Euro haben. Und ja, also OSM-End, viel mehr bezahlfreie Apps fallen mir gar nicht ein. Aber man muss sich mal überlegen, also wenn ihr morgens euren Pumpkin-Latte bei Sternenfehler holt, sorry für den lahmen Witz, dann zahlt ihr auf jeden Fall am Morgen mehr, als was ihr für so eine freie App den Entwicklern in den Hut werfen würdet. Also Appell zahlt für freie Software. Jo, jetzt haben wir viel über OSM und OSM-End gesprochen und damit kommen wir auch zum Kapitel Karten und Navigation. Ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich so ein bisschen voreingenommen. Ich würde mal behaupten, dass wenn es um das Thema Kartennavigation auf dem Handy geht, verlassen sich 99% der Anwenderinnen auf Google Maps. obwohl ich der Meinung bin, dass die Google-Karten zum Schlechtesten gehören, was es gibt. Also ich kann mich an viele Situationen erinnern, in denen ich Google-Verlaufene retten durfte, die dann auf ihrer Google-Karte irgendwie nichts mehr gesehen haben, während ich auf meiner OSM-Karte da noch sehr viel an Informationen bekommen habe. Ich beziehe mich dabei aber nur auf die Qualität der Karte selbst und nicht auf Zusatzinformationen wie Bewertungen, Fahrpläne, Restaurantauskünfte und sowas. Das ist vermutlich bei Google besser gelöst. Also ich denke, wenn es um die reine Kartenqualität geht, ist OpenStreetMap der Goldstandard. Ich kenne keine Karte, die genauer und aktueller ist. Aktuelles Beispiel, die Carola-Brücke in Dresden. Könnt ihr ja mal nachschauen, wie die auf OSM aussieht und wie die bei Google Maps aussieht. Felix, ich denke, du errätst, oder, was der Unterschied ist?
Ich kann es mir denken, jawohl, ja. Also ich muss wirklich sagen, um mal ganz kurz nochmal auf das Zusatzinformationen zurückzukommen zuerst einmal. Also ich habe jetzt schon im Urlaub festgestellt oder auch jetzt hier zu Hause nochmal, also es gibt inzwischen auch gerade in OSM gute Informationen, zumindest zu Restaurants, also wenn es da um Öffnungszeiten oder vielleicht sogar verlinkte Webseite oder so geht. Also auch da finde ich jetzt mal grundsätzlich, ist halt immer die Frage, ob es dann ganz top aktuell ist. Aber gut, das kannst du, weiß ich nicht, wie das bei Google geregelt ist, wie die dafür sorgen, dass das aktuell ist. Da arbeiten ja auch die Nutzer mit und können sich da melden und sagen, das und das hat sich geändert. Aber da, also finde ich, steht auch zumindest so, also OpenStreetMap nichts in Google nach. Das Einzige, was ich Google lassen muss persönlich, ist, wenn es um Verkehrsaufkommen, also fürs Autofahren, Verkehrsaufkommen und Stau oder Sperrungen geht. Da sind sie halt leider immer ganz aktuell und bei OpenStreetMap, ja, das ist so ein bisschen, wenn man da dann losfährt, muss man notfalls irgendwelchen Umleitungen folgen oder so, aber ja, gibt Schlimmeres.
Ja, also dem stimme ich zu, also so im Autobereich, obwohl ich das eigentlich gar nicht beurteilen kann, weil ich ja gar kein Auto habe. Aber was ich da so höre, ist das schon ein Vorteil. Bei Google, wenn es um Fußgänger und Radfahrer geht, denke ich, dass die Navigation aufgrund des Detailreichtums, hier gibt es noch so eine Passage, da gibt es ein Treppchen. Ich glaube, da hat OSM wirklich einen Vorteil.
Absolut, absolut, ne? Ja.
Was natürlich am Crowdsourcing liegt. Mhm. Also ich habe auch schon viel gemappt in OSM, also gerade an dem Ort, wo ich dann gerade mal wohne. Also ich glaube, hier bei uns in meinem Dorf hier in der Nähe von Zürich, da ja, gibt es kein Detail, was ich noch nicht eingepflegt habe in die Karte. Ihr habt schon gehört, wir verwenden beide OSM End, also OpenStreetMap auf Android, weil... Ja, ich würde sagen, dass also die App ist so der Rolls-Royce, ne, wenn es um OSM-Apps geht.
Ja.
Das hat halt auch einen gewissen Nachteil. Also durch diese Funktionsvielfalt, die es in OSM End gibt, ist es halt auch schwierig, so von der UI und von der Usability, also UX, die Bedienung einfach zu machen. Das ist ein bisschen ein Widerspruch. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, dass es wirklich schwer ist, das in der App umzusetzen. Also insbesondere Anwenderinnen, die jetzt Google Maps gewohnt sind, die tun sich vielleicht mit OSM End ein bisschen schwer. Und das ist absolut kein Vorwurf gegen OSM End, sondern es ist einfach der absoluten Funktionsvielfalt geschuldet. Aber da gibt es ja auch eine Vielzahl von anderen OSM-basierten Apps. Also zum Beispiel Organic Maps wird gerne genommen, ist viel einfacher zu verwenden, zu bedienen, kann halt auch nicht so viel. Und Felix, du hast noch Magic Earth ins Spiel gebracht. Ne?
Ich habe es noch ins Spiel gebracht. Es ist natürlich kein Open Source, muss man auch sagen, aber es ist wohl frei von Trackern und so. basiert auf OpenStreetMap, also die Karte, die angezeigt wird, basiert auf OpenStreetMap. Und es greift die Verkehrsdaten, also die Besonderheit da bei der Karte ist, es greift Verkehrsdaten ab. In den FAQ von Magic Earth steht nur Third-Party-Surfer, also sie verraten nicht näher, woher diese Daten genau kommen oder wie die generiert werden. Und berücksichtigt das eben auch bei der Routenplanung. In dem Zusammenhang muss ich noch sagen, man kann sich auch die Verkehrsbelastung der Straße in OSM End anzeigen lassen, wenn man da irgendwie von Google kann man da, glaube ich, die Daten irgendwie einbinden. Allerdings werden die Daten dann nicht, können nicht bei der Planung von Routenplanung berücksichtigt werden. Genau, aber deswegen, also Magic Earth, da steht ein Unternehmen hinter, die verkaufen Produkte oder machen da irgendwie mit ihrem Navigation anderweitig Geld und können deswegen diese App kostenfrei und trackingfrei anbieten. Und ich glaube, so, ich habe mal irgendwo gelesen, das ist quasi so ein bisschen das Vorzeigeprojekt, was sie so können grundsätzlich, um es dann irgendwie hinten anders zu vermarkten. Ja. Zum Autofahren, also ich habe es auch nur bisher zum Autofahren hergenommen. Also wenn es um Wandern geht oder Spazieren gehen oder was auch immer, Orte erkunden, so was ist in der Nähe, nutze ich nur OSM End.
Genau, und damit sind wir auch schon beim letzten Kapitel, Vor-Ort-Infos, also Fahrpläne, Öffnungszeiten, Tickets, Bewertungen, was gibt es an interessanten Sachen um mich herum? Also es ist so, ja, auch wieder ein breites Thema. Also meine Story jetzt aus Barcelona war halt, dass meine beiden Freunde, der eine hat ein iPhone und der andere ein Android-Phone und sie waren halt beide mit Google-Diensten unterwegs. Und ich hatte mir vorher extra die offizielle App der Barcelona Verkehrsbetriebe runtergeladen, wo also Züge, Trams, Busse, alles drin ist. Und dann wollte ich am Mittwoch gucken, wie fahre ich denn jetzt am besten zurück zum Flughafen. Und ja, ich wusste, von welchem Bahnhof innerhalb der Stadt ich losfahren wollte und wohin ich wollte, halt zum Flughafen. Und dann habe ich halt in der offiziellen App geguckt und ich wusste, es ist ein Zug, den ich haben will. Ich wusste auch, wie der Zug heißt und den Namen der Station. Und ich habe das dann halt eingegeben in der offiziellen App und habe halt nicht die Informationen bekommen, die ich haben wollte. Und auf Google Maps gab es aber die Information, dass um 12.02 Uhr genau dieser Zug losfährt zum Flughafen. Und das fand ich dann schon ein bisschen seltsam. Also wenn Google Maps bessere Informationen liefert als die offizielle App der Verkehrsbetriebe von Barcelona, da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Und in OSM End konnte ich halt sehen, ja, es gibt diesen Bahnhof und diese Linien fahren von da ab. Aber Fahrplaninformationen gab es halt da auch nicht drin. Das war halt so, stand ich da halt ein bisschen blöd neben den Google Maps Usern. Dann, es gibt die übergreifende App Öffi. Ich glaube, die ist in Deutschland auch sehr beliebt. Wer hat jetzt in die Shownotes geschrieben, der König des Fahrplan-Dschungels? Habe ich das geschrieben oder hast du das geschrieben, Felix?
Das habe ich geschrieben. Das habe ich geschrieben. Allerdings nicht, also ich bin vielleicht auch der Meinung, aber ich mag mich da nicht festlegen, aber deswegen, weil es gibt einen Artikel auf gnulinux.ch und der Autor, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, Sven Nielsen, der hat den Titel gehabt, also der Artikel, der König des Fahrplan-Dschungels. Genau, ist auch verlinkt, der Artikel zu uns auf gnulinux.ch.
Also Öffi habe ich mir auch installiert, da gibt es allerdings keine spanischen Fahrplandaten drin.
Ja, da gibt es ja noch, also was das habe ich wiederum nicht verwendet, ist aber, glaube ich, so ein bisschen mehr weltweit aufgebaut. Transport, wie man es auch mal aussprechen mag, habe ich auch verlinkt. Vielleicht wäre es so dafür nicht geworden, ich weiß es gar nicht. Aber genau, also ich nutze selber Öffi. Das sind ja am Ende, im Grunde genommen sind das 3 oder 4 quasi Apps, wenn du es dir installierst. Das ist ja einmal Netzwerk, genau, drei Apps sind. Also Öffi-Haltestellen, das finde ich eigentlich ziemlich praktisch. Du kannst, wenn du dir die App aufsuchst, dann greift er auf deine Standortdaten zu und dann guckt er, welche Station gibt es in der Nähe. Dann kannst du dir die Station aussuchen und dann zeigt er dir an, wann welcher Bus von dort abfährt. Also das mache ich zum Beispiel ganz gern, wenn ich in der Stadtbibliothek bei mir im Ort bin. Und dann rufe ich mir die App auf und gucke einfach, wann fährt der nächste Bus zu mir nach Hause. Dann gibt es die öffentlichen Netzpläne. Und man kann aber auch eine öffentliche Verbindungsabfrage machen, also von da nach da. Die nutze ich eigentlich schon grundsätzlich ganz gerne, ja.
Mhm. Genau. Genau, und wenn es um Vor-Ort-Infos geht, haben wir noch das Thema Around Me. Was gibt es so in der Gegend? Da habe ich jetzt nichts Spezielles gefunden, aber der Felix.
Ja, so speziell jetzt auch nicht. Ich habe einfach noch mal zusammengefasst, wie ich das so mache oder wie ich ganz gern reise. Also für mich ist auch da OSMN im Endeffekt ein bisschen unschlagbar, weil man kann sich halt ganz viele Points of Interest anzeigen lassen und da kann man dann gezielt einfach gucken und es, also keine Ahnung, ich habe es jetzt auch viel für Parkplätze genutzt und da gibt es, also ich glaube, da sind so ziemlich alle Parkplätze eingezeichnet, die es dann gibt. Ich meine, das ist bestimmt ein bisschen regionenabhängig oder ortsabhängig. Ich glaube, in Deutschland allgemein sehr gut. Wenn man irgendwo im Ausland ist, je nachdem, könnte es ein bisschen schwieriger sein. Aber insgesamt kriegt man da, glaube ich, insgesamt sehr gute Informationen angezeigt. Und deswegen kann man die auch dafür hernehmen. Also wir haben es schon angesprochen, das Schweizer Taschenmesser. Ansonsten mache ich es halt tatsächlich analog mit Reise- und Wanderführer. Also ich habe mir jetzt für meine Frankreich-Urlaub in den Vogesen in der Stadtbibliothek einfach Reiseführer und Wanderführer ausgeliehen und dann gucke ich halt, da blätter ich ganz gern durch und dann kriege ich einen guten Überblick, was gibt es denn überhaupt so um mich herum an touristischen Highlights und da sind ja dann auch mal ein paar Restaurants oder Museen und so empfohlen, ja, und dann kann man da auch nochmal gezielt einfach im Internet dann auf der jeweiligen Seite anschauen oder, finde ich ehrlich gesagt auch unschlagbar gut, ist auch nicht digital. Man meldet sich beim örtlichen Tourismusbüro, wenn man dann dort ist oder vorher schon und kann da Informationen anfordern, die man braucht. Und da liegt ja auch immer alles Mögliche an Flyern und Prospekten und so aus. Also das, weil was anderes habe ich auch nicht gefunden. Ich wüsste sonst nicht, wo man sich hinwenden könnte. Also es ist irgendeine freie App oder so, die da so für viele Orte irgendwas anzeigt. Teilweise haben ja inzwischen die Städte selber eigene Apps. Also wo habe ich das gesehen? Ich glaube, der Elsass hatte jetzt ganz neu eben oder Münster, Elsass, weiß ich nicht, eine ganz eigene App, wo man dann sowohl Touren und so nachschlagen kann. Ja, aber frei ist es halt jetzt, also es ist nicht in dem Sinne eine freie Open-Source-App oder Linux, GNU-Linux.
Was man bei OSMN auch machen kann, ich bin mir nicht ganz sicher, an welcher Stelle das ist. Ich glaube, das ist da, wo man Kartenmaterial offline herunterlädt. Da kann man sich auch für das Gebiet die Informationen aus der Wikipedia runterladen.
Mhm, richtig, ja.
Und das ist halt auch cool, ne? Dann hat man halt irgendwelche Orte und wenn es dafür einen Wikipedia-Eintrag gibt, kann man sich den dazu auch anzeigen lassen. Also das ist praktisch so Best of Both Crowdsourcing Worlds. Ne? Mhm. Also du hast die von der Community gepflegte Karte und dazu hast du auch noch die von der Community gepflegten Informationen aus der Wikipedia. Ja, jetzt, wie sieht's aus?
Ja. Wir sind gut in der Zeit, also wir sind schon ein bisschen drüber, glaube ich. Ich wollte noch sagen, wir haben jetzt so viel über OSMN gesprochen, dass man im Endeffekt wahrscheinlich fast eine eigene Podcast-Folge nur über OSMN oder so machen könnte. Welche Tricks und Tipps gibt es da? Was kann man alles machen?
Ja. Also wie gesagt, unsere Top-Empfehlung ist OSMN. Ich glaube, das habt ihr so ein bisschen rausgefunden. Lasst euch nicht abschrecken. Die App kann wahnsinnig viel und da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, bis man da alle Features, die für einen interessant sind, rausgefunden hat. Aber wenn ihr einmal damit umgehen könnt, ist das vermutlich die beste App, um auf einer OpenStreetMap-Karte zu arbeiten.
So, bevor wir jetzt das Ende einleiten, Ralf, zwei Sachen noch. Ich habe es mal schnell nachgeschaut. Also das heißt Social B&B statt Airbnb, Social B&B, das, was ich vorhin angesprochen habe. Das, wie gesagt, sind so Unterkünfte von Projekten, also die von Projekten betrieben werden, teilweise direkt mit den Projekten vor Ort. und da tut man vielleicht was Gutes, kann sich jeder mal selber informieren. Und das andere, was ich noch sagen möchte, nochmal wiederholen möchte, weil du hattest es schon gesagt gehabt, gerade, ihr merkt es bei den Vor-Ort-Infos Around Me, da haben wir jetzt nicht wirklich viel an freien Apps gefunden oder wenn es da um Ticketbuchung oder so geht. Also, wenn ihr irgendwas kennt, bitte schreibt es in die Kommentare rein. Ich glaube, Ralf und ich sind da sehr interessiert dran, darüber noch mal Informationen zu bekommen, wenn da irgendwer was kennt.
Ja, genau, guter Hinweis. Und damit sind wir durch. Das war Folge 104 von Captain It's Wednesday für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr wisst, dass die Community sich freut, wenn ihr bei uns mitmacht. Ich weise nochmal auf die Hausmitteilungen hin, dass unsere Schulkolumne Verstärkung sucht. Wen das interessiert, ihr seid bei uns ganz herzlich willkommen. Und damit bedanke ich mich beim Felix für diese, wie ich finde, sehr informative Folge. Herzlichen Dank, Felix.
Ja, sehr gerne. Ich sage auch vielen Dank, Ralf.